Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hey, also jetzt mal logisch zu Ende gedacht, ja? Wenn es eine Mutter aller Probleme gibt, wer zur Hölle ist dann der Vater? Keine Ahnung, ob Horst Seehofer sich diese Frage auch schon gestellt hat. Ich gebe euch diese Denksportaufgabe einfach mal mit. Ihr dürft nur nicht so hardcore drauf rumdenken, dass ihr euch nicht mehr auf den frischen Podcast vom Update konzentrieren könnt. Heute ist Donnerstag, der 6. September und wir kümmern uns in dieser Ausgabe um Ängste. Wovor habt ihr denn Angst?
Ich habe heute noch eine Prüfung und ja, da habe ich schon ein bisschen Schiss.
Das ist die größte Angst des Tages. Wenn ich die Straße lange, da ist ein Hund, dann wechsle ich halt die Straßenseite.
Ich habe eigentlich am meisten Angst vor Einsamkeit.
Das sind Phobien, um die ging es heute in der repräsentativen Befragung, die vorgestellt worden ist, nicht. Es ging eher um gesellschaftliche oder politische Ängste, also Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Ausländern oder vor Terrorismus. Unser Reporter fasst die Ergebnisse dieser Befragung für euch zusammen und er erzählt euch auch, was helfen kann gegen diese Ängste. Ein weiteres Thema heute, Donald Trump. Ein namentlich nicht bekannter Mitarbeiter von Trump hat ja in einem Artikel der New York Times geschrieben, dass es aktiven Widerstand gegen den amerikanischen Präsidenten geben soll im Weißen Haus. Und das findet Trump nicht lustig.
Nobody has ever done in less than a two-year period what we've done. So when you tell me about some anonymous source within the administration, probably who's failing and probably here for all the wrong reasons, no. And the New York Times is failing. If I weren't here, I believe the New York Times probably wouldn't even exist. And someday.
Also er ist schon etwas angefressen. Wieso, weshalb, warum? Einschätzungen dazu von unserer Korrespondentin Martina Butler. Außerdem sagen wir euch, was ihr am besten macht, wenn irgend so ein Dussel euer Fahrrad mit angekettet hat. Das ist nicht nur super ärgerlich, sondern auch ein bisschen kompliziert, wenn ihr es quasi wieder auslösen wollt. Am Ende ist es auch nicht so schwierig. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Dass Donald Trump angefressen ist, das merkt man immer dann, wenn er auf Twitter durchdreht. Okay, jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, dann ist er eigentlich immer angefressen. Nur seit gestern eskaliert Trump noch mehr als sonst schon. Erst ist ja ein Buch erschienen vom Watergate-Enthüller Bob Westwood. Da steht wenig Schmeichelhaftes drin, wie es im Inneren des Weißen Hauses zugeht. Und dann hat jetzt auch noch die New York Times einen anonymen Artikel veröffentlicht, also von einem anonymen Autor, und zwar von einem Senior Official, also einem Beamten der Trump-Regierung. Und Trump ist maximal unzufrieden, wie man unschwer in diesem Video von Fox News erkennt.
Nobody has ever done in less than a two-year period, what we've done. So when you tell me about some anonymous source within the administration, probably who's failing and probably here for all the wrong reasons, no. And the New York Times is failing. If I weren't here, I believe the New York Times probably wouldn't even exist. And someday.
Dann gucken wir da nochmal genauer drauf mit Martina Butler, unsere Korrespondentin in Washington. Martina, dieser Artikel in der New York Times, über den ist Donald Trump schon ziemlich empört für seine Verhältnisse. Warum? Was steht denn drin?
Naja, im Endeffekt hat der Verfasser oder die Verfasserin, wir wissen ja nicht, wer es ist, ein ziemlich desaströses Bild aus dem Weißen Haus gezeichnet und hat gesagt, also eigentlich gibt es sowas wie ja fast eine zweite Regierung, nämlich die Leute um Donald Trump herum, die versuchen das Schlimmste zu verhindern und der US-Präsident wird halt als impulsiver, widersprüchlicher und absolut erfolgloser Präsident beschrieben, aber den Amerikanern wird versichert, es gäbe Erwachsene da in dem Haus und man solle sich keine Sorgen machen, die würden versuchen sozusagen alles halbwegs in geordneten Bahnen zu halten.
Also Donald Trump auch im Zaum zu halten. Okay, wie glaubwürdig sind die Infos?
Naja, also wir wissen halt nicht, wer die Quelle ist. Das wird jetzt auch die ganze Zeit hier spekuliert. Alle versuchen irgendwie aus einzelnen Worten rauszulesen, ob es vielleicht der Vizepräsident ist oder welcher Minister oder welcher Berater das gewesen sein könnte. Bis jetzt ist das absolut im Unklaren. Die New York Times hält natürlich auch dicht. Aber man kann davon ausgehen, die New York Times ist natürlich eine seriöse Zeitung, dass die nicht einfach irgendein Fantasiegebilde da veröffentlichen. Und sie wissen, wer diesen Meinungsartikel geschrieben hat und sagen, ja, wir finden es wichtig, dass das eben den Amerikanern klar gemacht wird, was da hinter den Kulissen passiert und wie die Leute das sehen. Deswegen haben sie das in diesem ungewöhnlichen Schritt gemacht und haben es anonym veröffentlicht. Aber der New York Times, würde ich jetzt sagen, kann man eigentlich schon vertrauen.
Aber warum ist Trump jetzt davon so angepiekst? Also warum reagiert darauf dann doch so relativ heftig?
Also ich meine, das, was sich da zeigt, ist natürlich schon übel. Das heißt, eigentlich ist quasi gar nicht Herr seines eigenen Tuns, weil sich alle möglichen Leute dazwischen werfen. Und das deutet ja auch ein Buch an, was ja aus dem jetzt erste Auszüge eben bekannt geworden sind von Bob Woodward, dass man versucht, Trump ein bisschen zu lenken. Und das ist etwas, was ihm natürlich überhaupt nicht gefallen kann. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, hier in den USA sind im November Wahlen. Also in 2 Monaten wird hier der Kongress gewählt. Und so kritische Berichterstattung ist natürlich etwas, was ihm überhaupt nicht in den Kram passt.
Wie reagieren die anderen politischen Akteure in den USA? Was sagen die?
Also im Endeffekt hört man vor allem aus dem Umkreis von Trump etwas, und das sind Absetzbewegungen, dass man immer nur sagt, nein, ich war es nicht. Also vom Vizepräsidenten wurde schon gesagt, nein, er hätte ganz klar gesagt, er wäre es nicht gewesen, weil auch in den sozialen Medien eben gemutmaßt wurde, ein Wort, das würde er auch immer benutzen, das muss er gewesen sein. Auch der Außenminister hat gesagt, ich war es nicht. Und von der Sprecherin des Weißen Hauses gibt es im Endeffekt auch gleich verbale Prügel und die Aufforderung, dass derjenige doch bitte zurücktritt. Donald Trump geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, aus Gründen der nationalen Sicherheit solle die New York Times doch bitte den Namen des Verfassers bekannt machen.
Jetzt haben wir schon so viele Situationen mitbekommen, Martina, wo es dann immer hieß, also jetzt wird es aber wirklich eng für Donald Trump und dieses Mal ist es wirklich ganz, ganz schwierig für ihn. Was ist es denn jetzt? Also ändert der Artikel jetzt irgendwas an Trumps Präsidentschaft?
Also ich glaube, an seiner Präsidentschaft wird das nichts ändern. Sollte er irgendwann herausfinden, wer das war, ich glaube, dann kann sich jemand auf eine ordentliche Schlittenfahrt gefasst machen. Denn das ist natürlich etwas, was sich, egal wer, nicht nur Donald Trump, aber das kann sich eigentlich keiner, der in dieser Position ist, überhaupt gefallen lassen, dass jemand sagt, also mein Chef ist so unfähig, ich mach's lieber für ihn. Aber gefährlich im Sinne von, wird er jetzt gestürzt? Danach sieht es nicht aus. Wird es jetzt ein Amtsenthebungsverfahren geben? Nein, das hat damit im Endeffekt auch nichts zu tun. Und die dritte Frage, was heißt das an den Wahlurnen im November? Da würde ich bin jetzt gerade in Florida gewesen, in Massachusetts, und habe dort mit Menschen geredet, und die Trump-Anhänger stehen unverbrüchlich zu ihrem Präsidenten. Da wird auch so ein Buch und so ein Artikel nichts dran ändern. Die werden eher sagen, da versuchen ihn wieder die Leute, die aus dem demokratischen und für sie linken Spektrum kommen, niederzumachen. Und das ist ja klar, und das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wenn Popkultur auf Politik trifft, dann ja, dann kann einen das schon mal verwundern, so wie gerade in den USA. Es geht um Kim Kardashian. Von Haus aus eigentlich eine Frau, die sagt, ich bin Demokratin, im Gegensatz zu ihrem Mann Kanye West. Sein Herz schlägt nicht nur für Kim, sondern auch für Donald Trump. Und diese Kim Kardashian, die hat sich bereits ein paar Mal mit Donald Trump getroffen, um sich für inhaftierte US-Amerikaner einzusetzen. In einem Fall ist die Frau, um die es da ging, ein paar Wochen später von Trump begnadigt und auch freigelassen worden. When Pop meets Politics, und dann wird man aus der Haft entlassen? Oder was ist jetzt die Schlussfolgerung? Es klingt auf jeden Fall erstmal ein bisschen eigenartig. Martina Butler, unsere Korrespondentin in Washington, kann das besser für uns einschätzen. Martina, was ist das für eine Geschichte?
Also das, was Kim Kardashian da gemacht hat, ist, sie hat die Geschichte von Alice Marie Johnson gehört, die 22 Jahre lang schon im Knast war und lebenslänglich verurteilt war, weil sie in Drogenhandel involviert gewesen sein soll. Die ist Oma geworden im Knast, ist Uroma geworden und hat sich da offenbar absolut gebessert, und das war bekannt geworden, und dann hat sich eben Kim Kardashian dafür eingesetzt, dass diese Frau begnadigt wird, und Donald Trump hat sich dem angeschlossen. Ein US-Präsident hat ja die Macht, das zu tun. Und das ist jetzt nichts, was nur typisch für sie ist. Sylvester Stallone hat sich zum Beispiel auch mal für einen ehemaligen Boxer eingesetzt, damit der noch begnadigt wird nachträglich. Also das ist jetzt nichts, was ungewöhnlich ist, dass sich Prominente einen Fall suchen, der ihnen zu Ohren kommt, wo sie dann sagen, da möchte ich mich für einsetzen, weil ich finde ungerecht, dass derjenige eben jetzt immer noch zum Beispiel in Haft ist.
Also das läuft jetzt nicht so unter der Überschrift Gefangenenbefreiung auf dem kleinen Dienstweg oder so, sondern Nein. Das ist ein ganz legitimer Weg in den USA.
Das ist ein ganz legitimer Weg, und im Endeffekt ist es etwas, wo, sage ich mal, diejenigen, die betroffen sind, wenn sie eben einen Fürsprecher finden, der eine gewisse Bekanntheit hat, der vernetzt ist, der Leute kennt, da bekommt natürlich sowas auch eine ganz andere Dynamik. Da wird das bekannter, da bekommt das vielleicht auch ein bisschen mehr öffentlichen Druck, als wenn eben du und ich mich dafür einsetzen würden. Also das ist der einzige Unterschied, aber es geht immer noch darum, dass man argumentativ darlegen muss, warum derjenige begnadigt begnadigt werden muss. Und am Ende des Tages prüft es ein Gremium rund um den Präsidenten. Und der Präsident entscheidet eben ja oder nein, das machen wir oder das machen wir nicht.
Jetzt ist Kim Kardashian in den USA ja eben auch eine omnipräsente und omnibekannte Person. Wie wird diese Sache eigentlich in Washington aufgenommen? Also gibt es da spezielle Reaktionen oder sagen alle so, nö, ist doch gut, können sie doch machen?
Also das wird ganz normal hier berichtet, da nimmt man sie auch ernst, das ist jetzt nichts, wo man sagt, ach gucke mal, da hat sie mal was gemacht, aber es findet trotzdem auch in den Klatschspalten statt, also wenn Kim Kardashian eben sowas macht und bei Donald Trump steht und ihn danach auch dafür lobt, wenn er diese Begnadigung ausspricht, dann findet das hier trotzdem natürlich auch in den Boulevardmagazinen, nicht nur in den Politikspalten eben seinen Niederschlag, aber das ist etwas, wo man sie wirklich ernst nimmt und sie war ja jetzt gerade gestern auch wieder im Weißen Haus und hat da sich dafür eingesetzt, dass man diesen Begnadigungsprozess nochmal sich genauer anguckt. Aber da ist sie eben eine von mehreren Leuten gewesen, von Aktivisten, die sich da hingesetzt haben und das diskutiert haben und gesagt haben, was ist eigentlich Stand der Dinge und was könnte man da eben vielleicht verbessern.
Kim Kardashian West, so lautet ihr voller Name, hat zum zweiten Mal innerhalb von 3 Monaten das Weiße Haus besucht. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, hat uns Martina Butler, unsere Korrespondentin aus Washington, gerade erklärt. Wenn sich Prominente einsetzen in den USA für Strafgefangene.
Deutschlandfunk Nova. Update.
American Football, das ist ja so eine Sportart, da geht es ziemlich ab, voller Körpereinsatz, ja, ist von allen gefragt. Die Sportler müssen rennen, sie müssen fangen, sich durch die Gegner kämpfen. Insofern ist diese Meldung hier wirklich interessant und spannend. Und zwar, dass am Sonntag in einem Spiel der Profiliga, also der NFL, ein Sportler in einem der Teams dabei sein wird, der nur eine Hand hat. Verena von Keitz hat sich das noch mal ein bisschen genauer angesehen für uns. Verena, das ist schon was Besonderes, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es geht um den Spieler Shaquem Griffin. Dem wurde mit 4 Jahren seine linke Hand amputiert. Heute ist er 23 Jahre alt. Und er ist seit kurzem unter Vertrag bei den Seattle Seahawks als Linebacker. Das ist eine wichtige Position in der Verteidigung. Und damit ist er auch der erste Spieler mit nur einer Hand in der NFL überhaupt. Und am Wochenende, das ist jetzt noch mal das Besondere, steht er eben auch in der Startformation. Das war bisher noch nicht, weil ein anderer Spieler wegen Verletzung ausfällt.
Okay, aber dass er jetzt nur eine Hand hat, das scheint ja dann offenbar zumindest jetzt für das Spiel, für die Art und Weise, wie er spielen muss, keine Probleme darzustellen.
Nein, das ist anscheinend nicht so. Einen großen Anteil daran, dass er tatsächlich eigentlich so spielt wie die anderen auch mit 2 Händen, hat wahrscheinlich sein Vater. Ich habe mal ein bisschen rumgelesen heute noch über ihn. Und dieser Vater hat Shaquem und seinen Zwillingsbruder Shaquille schon sehr früh angefangen zu trainieren. Shaquille hat 2 Hände, ganz normal. Und dabei hat der Vater keinen Unterschied zwischen den beiden gemacht. Also beiden hat er die Bälle gleich hart zugeworfen und Shaquem musste dann eben lernen, genauso gut mit nur einer Hand zu fangen wie sein Bruder mit 2 Händen.
Und das hat er hingekriegt, ja?
Ja, das hat er hingekriegt und die beiden sind dann auch im Doppelpack ans College, weil sie sich geschworen haben, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Am College war es dann erst so, dass Shaquem im Special Team spielte, also mit anderen Spielern, die ein Handicap auch hatten. Aber irgendwann wechselte sein Trainer und der hat dann gesagt, nee, du gehörst aber mal in das Team von deinem Bruder. Und jetzt sind sie beide auch noch ein schöner Dreh in der Geschichte zusammen bei den Seattle Seahawks. Und Shaquem ist übrigens auch das Gesicht der neuen Nike-Werbekampagne gemeinsam mit Serena Williams und Colin Kaepernick. Das ist dieser Nicht-Knier.
Genau, das ist genau, der sich
da gibt es jetzt gerade auch wieder wilde Diskussionen drum. Und
genau, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Müssten wir theoretisch an einer anderen Stelle mal besprechen. Ja, Verena und ich möchten an dieser Stelle nochmal unsere beiderseitige Empfehlung aussprechen, also Empfehlung von uns beiden. Wir können euch nur sagen, guckt euch wirklich mal Fotos und Videos an, was der Shaquem da leistet, wie der drauf ist. Also Wahnsinnssportler, wirklich beeindruckend. Danke für die Infos, Verena.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war schlimm. Das war wirklich so schlimm. Ich konnte nur noch auf meine Schuhe gucken, habe mich so richtig krampfhaft festgehalten, total bescheuert. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, wann ist das endlich vorbei? Ich will unbedingt hier raus. Im Riesenradfahren, wenn man Höhenangst hat, ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Menschen, weiß ich nicht, die Spinnen oder so eine Schlangenphobie haben, die gehen ja auch nicht freiwillig in einen Raum, der voll ist mit Spinnen oder Schlangen, ne? Naja, eine repräsentative Befragung im Auftrag der R&V-Versicherung untersucht jedes Jahr die Ängste der Deutschen. Heute sind dann die Ergebnisse für 2018 vorgestellt worden und was dabei rausgekommen ist und wovor ihr euch fürchtet, unser Reporter Johannes Döppelt hat den Überblick.
Wovor hast du Angst?
Vor Hunden.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die größte Angst des Tages. Wenn ich die Straße lange, da ist ein Hund, dann wechsle ich halt die Straßenseite.
Ich habe eigentlich am meisten Angst vor Einsamkeit. Ich finde, das ist immer das schlimmste Gefühl, was man haben kann. Und ich finde, man kann mit allem ansatzweise klarkommen, sofern man sich nicht ganz allein fühlt.
Ich habe heute noch eine Prüfung und ja, davor habe ich schon ein bisschen Schiss, weil ich werde immer panisch und dann vergesse ich das auch manchmal. Das ist nicht so gut.
Prüfungen, Hunde, Spinnen, große Höhen, enge Räume. Es gibt vieles, das uns Angst einjagt. Manches ist eine Phobie, anderes eher ein diffuses, mulmiges Gefühl oder die Sorge vor dem, was die Zukunft bringt. In der repräsentativen Befragung, die jetzt in Berlin vorgestellt wurde, geht es nicht um Phobien, sondern eher um gesellschaftliche oder politische Ängste. Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Ausländern oder vor Terrorismus.
Diese Studie hat 3 Top-Ängste herausgebracht,
sagt Manfred Schmidt, Politikwissenschaftler an der Uni Heidelberg, der die Studie betreut hat. Die Angst, die ganz oben steht, die 2018 am meisten Menschen in Deutschland herumtreibt, das ist eine, die bei den Befragungen der vergangenen Jahre noch nie dabei war.
Der Spitzenreiter ist die Sorge, dass die Politik des US-amerikanischen Präsidenten Trump, insbesondere die Außenpolitik, international für große Probleme sorgt, für eine Gefährdung der Weltpolitik.
Fast 70% der Befragten sagen, Trumps Politik macht mir Angst. Auf Platz 2 und 3 geht es dagegen um das Thema, das schon seit einigen Jahren die Top-Ängste in der Langzeitstudie bestimmt, um Flüchtlinge und andere Migranten. Jeweils 63% der Befragten sagen, dass sie Spannungen durch den Zuzug von Ausländern befürchten oder Angst haben vor einer Überforderung durch Flüchtlinge.
Seit 2015 jedenfalls ist hier ein drastischer Zuwachs der Besorgnis zu verzeichnen. Interessanterweise in allen Kreisen der Bevölkerung und interessanterweise auch in allen parteipolitischen Lagern mit nicht allzu großen Unterschieden.
Für diese Ängste gibt es mit Sicherheit nicht die eine Ursache, sondern verschiedene Erklärungsversuche. Zum einen waren die deutschen Behörden mit den vielen Flüchtlingen in den vergangenen Jahren tatsächlich überfordert. Gleichzeitig haben einige Asylbewerber Schlagzeilen als Kriminelle gemacht, als mutmaßliche oder verurteilte Täter in medial viel beachteten Fällen. Daneben hat es aber wohl auch mit einer grundlegenden Angst vor dem Fremden zu tun, mit der Xenophobie. Und die ist in jedem von uns verankert, sagt Professor Borwin Bandelow, Psychiater und Angstforscher an der Uni Göttingen.
Die Xenophobie ist eigentlich so eine Urangst. Die kommt aus einer Zeit, als wir noch als Höhlenmenschen organisiert waren. Also man hat eigentlich für die eigenen Stämme alles getan, aber gegen den anderen Stamm, da war man aggressiv. Das heißt also, man musste die vertreiben, man musste ihnen die Nahrungsmittel wegnehmen oder musste sich dagegen verteidigen.
Diese Erfahrungen stecken bis heute noch in uns, sagt Borwin Bandelow. Und unsere Vernunft, die es ja eigentlich besser wissen müsste, zieht oft den Kürzeren.
Und diese beiden, Vernunftgehirn und Angstgehirn, arbeiten nicht notwendigerweise zusammen. Und diese Angst ist deswegen stärker, weil diese Urängste, die mittendrin im Gehirn abgespeichert sind, haben uns Jahrtausende über gerettet, haben unser Überleben gesichert. Deswegen sind sie immer stärker.
Das wahrscheinlich einfachste Mittel gegen die Angst vor dem Fremden ist, sich mit dem Fremden auseinanderzusetzen. Auf Reisen, im Auslandsstudium, beim Schüleraustausch und natürlich auch in seiner eigenen Stadt. Durch Treffen, Reden, Austauschen mit Flüchtlingen und anderen Migranten.
Dass man auch zum Beispiel ganz praktisch mal Flüchtlinge zu sich nach Hause einlädt und die einen dann auch mal einladen müssen und einem was syrisch vorkochen müssen. Und also zum Beispiel gemeinsam essen ist eine extrem gute Art, die Kulturen kennenzulernen.
Überzeugte Rechtsextreme werden sich darauf wahrscheinlich nicht einlassen. Aber vielen anderen, die Angst haben, würde mehr Austausch zwischen den Kulturen wohl nicht schaden. Austausch, bei dem man schnell merkt, so gefährlich sind die anderen ja doch nicht.
Und deswegen bin ich auch ganz zuversichtlich, dass sich das geben wird und der Vernunft wieder weiteren Raum einräumen wird.
Ach ja, das mit der Vernunft, das wäre super, ne? Eine aktuelle Studie zeigt die Ängste der Deutschen auf und unser Reporter Johannes Döbbelt hat euch nochmal gezeigt, welche das sind und wovor ihr Angst habt. Das habt ihr ihm auch erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Indien hat ein Gesetz gekippt, das noch aus der Kolonialzeit stammt und gleichgeschlechtlichen Sex mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft hat. Das heißt konkret, Homosexualität ist nicht mehr strafbar. Das hat das oberste Gericht in Indien entschieden. Britta Wagner aus der Nachrichtenredaktion ist da. Britta, was für Strafen haben denn da bisher gedroht?
Das waren viele Jahre Haft und im Extremfall sogar lebenslänglich. Aber das ist verfassungswidrig, haben die Richter jetzt entschieden. Denn jede Diskriminierung auf Grundlage der Sexualität sei eine Verletzung von Grundrechten. Einer der Richter hat gesagt, dass der Staat kein Recht habe, das Privatleben seiner Bürger zu kontrollieren. Und eine Richterin hat sich sogar bei allen indischen Homosexuellen entschuldigt, dass sie so lange auf ihre Rechte warten mussten, denn dieser Strafparagraf, der stammte noch aus der britischen Kolonialzeit.
Das klingt nach einem großen Erfolg. Die LGBT-Szene in Indien ist doch jetzt wahrscheinlich total happy, oder?
Allerdings, da gab es viel Jubel und es wurde gefeiert und viele Aktivisten haben sich gefreut. Endlich sind wir keine Kriminellen mehr. Auch Aktivisten in Nachbarländern von Indien, zum Beispiel Pakistan oder Bangladesch, fühlen sich jetzt gestärkt. Und vor allem war die Freude groß, dass es jetzt im zweiten Anlauf dann doch noch geklappt hat, diesen indischen Strafparagrafen zu kippen. Denn eigentlich hatte ihn schon ein Gericht 2009 gekippt, aber das wurde dann 2013 nochmal rückgängig gemacht.
Okay, das heißt, da war Homosexualität dann plötzlich wieder strafbar?
Genau, und das war natürlich für Inder und Inderinnen, die sich dann schon gewagt hatten zu outen, ein besonderer Schock, weil natürlich konnten sie nicht mehr zurück. Insgesamt sagen Aktivisten aber, das Problem war gar nicht so sehr die Strafe, die da drohte, denn in der mehr als 150-jährigen Geschichte von diesem Strafparagrafen wurden weniger als 200 Leute deswegen verurteilt.
Ja, okay, also bei mehr als 1 Milliarde Inder ist das jetzt tatsächlich nicht so viel. Ne?
Genau, und das größere Problem war und ist eher die Ablehnung in der Gesellschaft, sagen Aktivisten. Vor allem auf dem Land war die Gefahr immer groß, dass LGBT-Leute von anderen schikaniert oder sogar erpresst wurden. Und das war dann auch der Ansatzpunkt von einem Kläger, denn wenn homosexueller Sex nicht mehr strafbar ist, kann man auch nicht mehr so leicht erpresst werden und man kann sich auch besser gegen Diskriminierung wehren, zum Beispiel auf der Arbeit.
Wie ist das denn überhaupt in der indischen Gesellschaft? Also tut sich da bei dem Thema was? Sind die da eher konservativ eingestellt?
Also grundsätzlich ist die indische Gesellschaft schon sehr konservativ. Da ist ja schon so ein Thema wie Sex vor der Ehe ein großes Tabu. Und in den Bollywood-Filmen wird meistens nicht mal geküsst. Die sind konservativ. Aber in den letzten Jahren hat sich ein bisschen was getan. Es gibt einzelne Politiker, Richter oder Prominente, die offen homosexuell oder transsexuell leben. Und sogar in einzelnen Bollywood-Filmen kommt LGBT inzwischen als Thema vor. Aber bis da wirklich weitere Erfolge kommen, wie eine Legalisierung der Ehe für alle, ist es in Indien noch ein weiter Weg, sagen die Aktivisten selbst, die aber dafür kämpfen wollen. Da gibt es noch viel Widerstand, den sie überwinden müssen. Immerhin hat sich die konservative Regierungspartei bei dem Urteil diesmal zurückgehalten und die Justiz entscheiden lassen. Und dieses Mal ist diese Entscheidung auch endgültig.
In Indien hat das oberste Gericht den Strafparagrafen aufgehoben, der Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Britta Wagner war das mit den Details.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn eine Kneipe mit so einer Ballermann-Party wirbt, ja, dann ist sofort klar, worum es geht, was passieren wird. Also schön Saufi-Saufi, ne? Sangria aus Eimern mit langen Strohhalmen zum Beispiel. Allerdings müssen wir an dieser Stelle wirklich mal davor warnen, wenn ihr so eine Party veranstalten wollt und die soll so heißen, also Ballermann-Party, dann müsst ihr die Lizenz dafür erwerben und zwar vorher. Sonst geht's euch nämlich so wie einer Diskothekenbesitzerin aus der Oberpfalz. Die muss jetzt nämlich nachträglich Lizenzgebühren zahlen. Und ich gehe mal davon aus, das wird richtig teuer. Also, der Fall ist verhandelt worden vor dem Oberlandesgericht in München. Verena von Keitz weiß mehr dazu. Verena, erzähl mal.
Also, dahinter steckt, dass das Wort Ballermann als Marke geschützt ist und der Markeninhaber hat eben Lizenzgebühren gefordert von dieser Diskothekenbesitzerin in Höhe von 750 Euro plus 1,50 Euro pro Besucher. Und das Gericht legt den Streitwert bei insgesamt 3.000 Euro an. Also es ist noch nicht entschieden, ob sie es zahlen muss oder nicht, ja, aber so steht es erstmal.
Ja, 3.000 Euro, je nachdem. Also wenn das jetzt nicht so eine Riesendisco ist, okay, finde ich schon mal eine Ansage. Wer ist denn bitteschön Markeninhaber des Wortes Ballermann, Mickey Krause oder?
Nein, würde man vielleicht denken, aber es ist tatsächlich sehr unspektakulär. Ein Ehepaar aus Niedersachsen, Engelhardt heißen die, und die haben sich das schon 1998 schützen lassen. Die Begriffe Ballermann und auch Ballermann 6 in Anlehnung an diese Kneipe auf Mallorca, in der alles anfing, die aber inzwischen lange schon nicht mehr so heißt. Und André Engelhardt war in den 1990er Jahren Jurastudent, ist damals nach Mallorca gefahren, hatte Spaß am Ballermann und gleichzeitig auf dem Schirm, dass ab 1995 man sich auch als Privatperson Markennamen schützen lassen konnte. Das hat er dann gemacht, also sich das Wort Ballermann für sehr viele verschiedene Produktarten und Events wie Partys schützen lassen. Und von dieser Eingebung lebt er mit seiner Ehefrau anscheinend ziemlich gut.
Wahnsinn. Also wenn die sich so einen Namen schützen lassen, dann darf wirklich kein anderer den verwenden, es sei denn, die haben das vorher ausdrücklich erlaubt.
Ja, genau. Also wenn du Lizenzen dafür vergibst gegen Gebühren, dann dürfen andere das nutzen. Ich habe mir das heute nochmal genauer erklären lassen von Alexander Wickenhöfer vom Deutschen Patent- und Markenamt in München. Dort kann man einen solchen Markenschutz auch beantragen. Und der hat mir erklärt.
Es ist so, wenn Sie eine Marke haben, dann haben Sie auch das alleinige Recht, diese Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Und dann können Sie auch, wenn Dritte das verletzen, dagegen vorgehen.
Und das passiert im Zusammenhang mit dem Wort Ballermann einfach sehr oft.
Das kann ich mir vorstellen.
Häufig betroffen sind übrigens Karnevalsvereine, die eine Party ankündigen mit dem Motto feiern wie am Ballermann.
Ach, wenn das schon so heißt, wird das schon
problematisch. Ja, wenn das schon so heißt, krass, wenn du das so verkündest in der Öffentlichkeit. Mhm. Und die dann eben irgendwann Post kriegen von einem Anwalt mit der Aufforderung, Lizenzgebühren an die Markeninhaber Engelhardt zu zahlen.
Aber wenn ich das einfach nicht wusste,
ja,
also
denkt man
so
immer
wie
so, ne?
Ich zum Beispiel,
Unwissenheit, ja. Aber das ist keine Entschuldigung. Du hast die Pflicht, dich zu informieren, zum Beispiel, indem du auf der Webseite des Deutschen Patent- und Markenamts nachguckst, ob so ein Wort geschützt ist.
Mhm. Wer macht das denn? Also es ist aber schon so, dass so ein Wort immer im Zusammenhang mit irgendeinem Produkt stehen muss, das ich vermarkten will. Ist das korrekt? Habe ich richtig
verstanden? Ja, genau, darum geht's. Mhm. Und zwar, dass du dein Produkt unterscheidbar machen kannst dadurch, das sagt Alexander Wickenhöfer.
Das heißt, es sind nur solche Zeichen schutzfähig, die geeignet sind, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Also Sie können zum Beispiel nicht den Begriff Apfel für Obst anmelden. Ich kann den Apfel nicht Apfel nennen, sondern ich muss mir eben was einfallen lassen, was diesen Apfel, also die Ware, unterscheidet von den Äpfeln eines anderen Unternehmens.
Heißt also, der Begriff muss wirklich ein bisschen mehr bieten, als bloß das Produkt zu beschreiben. Und niemand dürfte dann mehr Apfel sagen, das wäre auch absurd. Interessanterweise hat es sich für die Engelhardts vielleicht aber doch bald ausgeballert. Das war eine spannende Wendung in diesem Prozess. Die haben bisher alle diese Prozesse gewonnen, insgesamt um die 400.
Wahnsinn, was aber, da an Kohle zusammenkommt. Ja,
es besteht die und das zusätzlich zu den Lizenzen, die sie sowieso bekommen, weil die Leute sie vernünftig beantragen. Es besteht aber die Möglichkeit, dass Ballermann als Markenname bald gelöscht wird.
Ach, und warum das?
Weil es nach Ansicht von Rechtsexperten inzwischen eigentlich zu einer sogenannten Gattungsbezeichnung geworden ist. Also zu einem Überbegriff für eine Art von Produkten. Beispiele für so eine Gattungsbezeichnung sind zum Beispiel auch Google für Suchmaschinen inzwischen oder Tempo für Taschentücher. Und dafür spricht auch, dass der Begriff Ballermann inzwischen im Duden steht. Das ist immer so ein Hinweis, dass es jetzt sozusagen allgemein im Sprachgebrauch angekommen ist. Also da könnte es Ende September, wenn die Verhandlung fortgesetzt wird, noch spannend werden.
Aber noch ist das Wort Ballermann eben geschützt. Bis dahin also nur feiern, nicht darüber reden und schon gar nicht die Party offiziell so ankündigen. Aber wer feiert denn von uns schon Ballermann-Partys?
Wer weiß?
Stimmt, wer weiß das schon.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Anfang denkt man eigentlich so, ach, da kommt bestimmt noch jemand. Und nach 5 Minuten denkt man sich, ach komm, ich warte einfach nochmal 5 Minuten, bestimmt kommt gleich jemand vorbei. Und irgendwann muss man feststellen, da kommt niemand. Und dann hilft wahrscheinlich einfach nur noch eins, nämlich die Polizei anrufen. Denn wenn jemand euer Rad angekettet hat mit seinem Schloss, dann ist das extrem nervig, denn ihr wollt ja gerne an euer Rad rankommen, ne? Ich glaube, das hat noch nicht jeder, aber viele schon mal erlebt, genau diese Situation. Letzte Frage des Tages deshalb, was macht man am besten, wenn jemand das eigene Rad mit angeschlossen hat? Und darüber habe ich gesprochen mit Roland Huhn, der ist Rechtsreferent beim ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Herr Huhn, Polizei rufen, wenn ich sehe, da hat jemand mein Rad mit angeschlossen. Ist das eine gute Idee?
Man kann das versuchen, aber die Polizei ist nicht unbedingt verpflichtet einzuschreiten, denn es geht ja nur um rein private Interessen und nicht hier um eine Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung. Wenn die Polizei helfen kann und will, ist gut. Ansonsten muss es nicht sein, denn es gibt auch Möglichkeiten, selber tätig zu werden.
Und die Polizei, das möchte ich nochmal anmerken an dieser Stelle, die macht das dann natürlich nicht einfach so auf. Also man muss dann den Schlüssel zeigen, also zumindest zum eigenen Fahrradschloss. Man muss
aber den können Sie ja theoretisch mitgebracht haben, genauso wie das Schloss.
Also, ja, klar.
Wenn es ein Schloss wäre, das am Fahrrad angebracht wäre, das würde mich überzeugen.
Ja, aber Personalausweis muss ich auch noch zeigen.
Das ist schon mal gut, denn wenn die Polizei schon widerwillen helfen würde, ein fremdes Fahrrad zu stehlen, dann weiß sie wenigstens, wem sie da geholfen
hat. Mit wem sie es da zu tun hat, genau. Mhm. Okay. So, Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie man sich selbst helfen kann. Wie denn?
Ja, das Recht sieht da tatsächlich Möglichkeiten vor. Das bürgerliche Gesetzbuch sagt, wenn jemand ein fremdes Fahrrad anschließt oder andere Störung begeht, ist eine Besitzstörung. Das ist verbotene Eigenmacht und gegen die darf man sich wehren. Das BGB sagt sogar, man darf sich mit Gewalt wehren. Und diese Gewalt besteht dann darin, dass man das fremde Schloss öffnet, zerstört, durchschneidet, knackt, je nachdem, was sich da anbietet.
Das dürfte ich wirklich ganz offiziell machen. Das wäre jetzt irgendwie keine Straftat oder so.
Nein, ein Fall, der etwas häufiger ist und den Sie vielleicht auch kennen. Jemand parkt mit seinem Auto in Ihrer Garageneinfahrt. Sie wollen aber dringend wegfahren. Und derjenige, der da geparkt hat, ist nicht zu finden. Sie dürfen ihn abschleppen lassen und die Abschlepprechnung muss dann der Abgeschleppte bezahlen. Das ist bestimmt teurer als ein zerstörtes Schloss.
Verstehe, okay. Und das heißt, dann könnte ich einfach, wenn ich einen Bolzenschneider habe, kann ich da einfach dran gehen?
Ja. Den hat man jetzt nicht dabei, aber dann stellt sich ein Folgeproblem. Ihr eigenes Fahrrad ist dann befreit, aber das andere Fahrrad hat kein Schloss mehr. Und Sie dürfen es nicht so einfach unabgeschlossen stehen lassen, denn dann ist dieses Fahrrad ja sehr gefährdet. Sie müssten es dann eigentlich in Verwahrung nehmen. So wie im Abschleppfall ja auch der Abschleppunternehmer das Auto mitnimmt und auf seinem Betriebsgelände sicher abstellt und nicht irgendwo an den Straßenrand stellt.
Das heißt, ich müsste dann irgendwie versuchen, mit zwei Fahrrädern nach Hause zu fahren?
Da fangen die praktischen Probleme an. Theoretisch könnten Sie sagen, ich habe ja noch ein Schloss, damit sichere ich jetzt dieses Fahrrad und ich hinterlasse meine Telefonnummer und dann kann ja derjenige, dessen Schloss ich durchgeschnitten habe, sich bei mir melden, dann löse ich das Fahrrad wieder aus, aber vielleicht hat er ja auch einen Bolzenschneider.
Was sind denn eigentlich Ihre Erfahrungswerte? Wie praktikabel ist denn das alles? Melden
also
sich Leute da bei Ihnen?
Tipp möchte ich Ihnen auf jeden Fall geben. Achten Sie darauf, ob neben dem Schloss am Fahrrad noch eine andere Auffälligkeit da ist. Vielleicht eine bunte Schleife oder irgendein auffälliges Merkmal, das vorher nicht am Fahrrad war. Es kann nämlich sein, dass das Fahrrad gar nicht aus Versehen angeschlossen worden ist, sondern dass das ein Dieb gemacht hat, der für sich, fürs spätere Abholen oder für einen Kumpan, der mit dem Lieferwagen durch die Straße fährt, dieses Fahrrad markiert hat. Sollte so etwas am Fahrrad zu finden sein, dann ist auf jeden Fall höchste Eile geboten. Auf jeden Fall müssten Sie dann diese Markierung entfernen und sehen, dass Sie das fremde Schloss so schnell wie möglich durchschneiden. Ansonsten muss man überlegen, ich habe dann Aufwand, wenn ich das Schloss nicht selber knacken kann und jetzt noch einen Handwerker hole, der will auch Geld dafür. Ich weiß gar nicht, ob ich das Geld zurückbekomme. Vielleicht kann ich ja dann doch mit dem Bus nach Hause fahren und komme morgen wieder und hoffe, dass derjenige, der sein Fahrrad angeschlossen hat, es unabsichtlich gemacht hat und dann mit dem eigenen Fahrrad schon wieder weggefahren ist. Das Dumme ist nur, dieses Recht auf Selbsthilfe, das gilt nur, wenn man es sofort macht. Wenn Sie dann einen Tag warten, dann ist eigentlich rechtlich gesehen diese Erlaubnis zur Selbsthilfe schon vorbei. Natürlich, das lässt sich genauso wenig nachprüfen und von daher könnte man auch einen Tag später noch sagen, inzwischen habe ich mir den Bolzenschneider besorgt und jetzt weiß ich, wie ich das Schloss knacke. Gute Schlösser kann man übrigens nicht so leicht durchschneiden, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das stimmt. Okay. Wie ist das denn, wenn ich das jetzt alles gar nicht machen möchte, ne, mit dem Schloss knacken und so weiter, ich könnte ja theoretisch auch erstmal anders mich irgendwie fortbewegen.
Ja.
Also Bahn, Bus und
Taxi,
so weiter oder ein Taxi, genau.
Mhm.
Was ist denn eigentlich dann, ich meine, das muss ich bezahlen, kriege ich diese Kosten irgendwie zurück?
Theoretisch ja. Wenn Sie den anderen ausfindig machen können, können Sie ihm die Rechnung präsentieren. Das Dumme ist nur, Sie haben kein Kennzeichen und Sie können auch nicht sagen, ich hole mir jetzt im Laden nebenan auch noch ein billiges Schloss und dann schließe ich sein Fahrrad an und dann kann er ja nicht weg und muss mir die Rechnung bezahlen. Das geht nicht. Diese Gewalt dürfen Sie nur anwenden, um Ihr Fahrrad zu befreien, aber nicht, um andere Dinge zu begehen, die nicht Ihr Fahrrad befreien, sondern nur Ihren finanziellen Anspruch sichern sollen.
Ja, also das wusstest du, dass du das Schloss dann einfach aufknipsen kannst? War mir auch neu. Aber es ist keine Straftat.
Verrückt.
Ist ja dein Fahrrad.
Ja dann.
Dass du befreien möchtest. Der totale Wahnsinn. Also was tun, wenn das eigene Fahrrad mit angeschlossen worden ist von irgendeinem Dussel? Tipps und Tricks von Roland Huhn vom ADFC.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.